Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja, momentan ein, zwei, dreimal die Woche zusammenzuckt bei News auf Twitter. Warum das so ist, das werden wir diese Folge, nicht diese Woche, diese Folge besprechen. Und wir sind schon wieder ziemlich nah an der Saison dran. Es ist schon wieder soweit. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Ja, wir sind mitten in der Preseason. Es gibt wieder die ganzen Joint Practices, es gibt die ganzen normalen Trainings, es gibt die Preseason Games. Ja, da letzte Woche ausgefallen ist, haben wir natürlich über das Dolphins-Spiel nicht gesprochen. Da werden wir vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen. Und was so bei den Camps passiert, beziehungsweise wie man die Camps vielleicht nehmen sollte, worauf man oder was man wissen sollte, um eventuell nicht bei jedem Clip irgendwie zu eskalieren, was da schon wieder los ist. Aber das ist jedes Jahr das Gleiche. Man ist sozusagen so ein bisschen, ja, weiß man lächzt nach Football und selbst die Training Camp Clips, so ein S am Ende. Selbst die sind dann, wo man sagt, da. Ich weiß nicht, Tobi, erwischst du dich da auch manchmal, dass du so ein bisschen überreagierst dabei oder ist das für dich gar kein Thema?
Es ist ja nicht die erste Preseason, die ich mitmache. Es ist ja quasi jedes Jahr so. Also, dass es in den meisten Camps entweder der beste Quarterback aller Zeiten agiert oder die Spieler kurz vor der Hall of Fame stehen gefühlt. Das hat man ja häufiger. Dem ganzen Smokescreen sollte man besser nicht glauben. Ich steige dann mit dem, was ich so glaube und mit dem, was ich so denke, gegen die Chargers wieder ein, wenn es um was geht.
Wenn es um was geht. Aber du schaust die Preseason-Spiele schon an.
Ich habe mir das letzte jetzt nicht live angeguckt, einfach aus Zeitgründen. Ich habe es mir dann Relive angeguckt. Als ich die Liste der Spieler gesehen habe, die im ersten Spiel nicht spielen, für die Dolphins war mir schon relativ klar, was das werden könnte. Es ist nett, mal wieder Football auf einem halbwegs annehmbaren Niveau zu sehen, aber auch da mehr als Hinweise geben diese Spiele sowieso nicht. Und generell kann man sagen, wer in diesen Spielen im dritten und vierten Quarter auf dem Platz steht, der wird es ganz schwer haben, überhaupt ins Roster zu kommen.
Ja, das sowieso. Und was mir so aufgefallen ist, beziehungsweise was ich sagen würde, was mir aufgefallen ist, wir haben ja schon nur drei Preseason-Games, aber die Starter spielen ja noch weniger als früher, was ja auch irgendwo sinnvoll ist. Ich denke, wir werden jetzt am Wochenende beim Spiel gegen die Texans vermutlich die Starter sehen und darauf die Woche wieder nicht. Ich glaube, man wird eine Halbzeit oder ein Viertel mit den Startern spielen, einfach mal zu schauen, was ist Phase. Und dann war es das schon wieder. Also ich glaube nicht, dass Mike McDaniel und sein Staff dort mehr verlangt von den Startern oder vermeintlichen Startern zum Regular Season Start. Oder wie siehst du das?
Also ich könnte mir vorstellen, ein, zwei Drives maximal, die man dann sieht. Wenn der erste Drive gerade von Tua und der Offense, wenn der gut funktioniert, dann kann ich mir sogar vorstellen, die machen einen Drive und das war's dann wieder. Dann packen sie ihre Sachen wieder ein und stellen sie an die Seitenlinie. Und die Spieler, von denen man weiß, dass die generell ein erhöhtes Risiko haben, verletzt zu sein. Also solche Spieler wie Armstead oder Waddle, der jetzt aus so einer leichten Verletzung zurückkommen dürfte, die wird man, denke ich, gar nicht sehen. Da ist das Risiko einfach zu groß.
Okay, ja, ich weiß nicht. Da bin ich gespannt, wen und wie man wo wen sieht. Ist auf jeden Fall super spannend und super interessant zu sehen, wenn auch mal so die zweite Garde auf die zweite Garde trifft und so weiter und so fort. Genau, das Spiel gegen die Atlanta Falcons. Ich meine, das Spiel, ich habe es mir tatsächlich live gegeben, weil ich irgendwas war und ich war sowieso wach und dann dachte ich mir, ach, weißt was, jetzt kann ich ja noch wach bleiben. Ich glaube, ich hatte den Tag danach frei oder war das ein Freitag? Samstag, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Nichtsdestotrotz haben die Falcons in Miami dann 19-3 gewonnen. Ja, es war ein Freitag. Dementsprechend musste ich am Samstag nicht arbeiten. Logischerweise. Ja. Gut, das war jetzt nicht eine Offenbarung. Die Defenses beide haben sich nicht viel geschenkt oder den Offenses nicht viel geschenkt. Die Falcons haben uns nachher, würde ich sagen, am Boden geschlagen. Aber die Aussagekraft für die generelle Saison ist natürlich stark, stark begrenzt. Würdest du trotzdem was zum Spiel sagen wollen, Tobi?
Also was mir aufgefallen ist, positiv muss ich sagen, waren so die einzelne offensive Spielzüge, die haben mir ganz gut gefallen. Eric Ezukanma hat mir gut gefallen, der ja auch ein, zwei Mal richtig guten Raumgewinn kreieren konnte. Preseason, Aussage sehr, sehr begrenzt. Das Laufspiel wird ein bisschen mehr eingesetzt. Da war mir schon klar, dass Myles Gaskin den meisten Teil der Carries bekommen würde. Was mich gewundert hat tatsächlich, ist, dass so dass Spieler wie Austin Jackson und Liam Eikenberg gestartet haben. Die sollten auch starten. Da wollte man sich da mal ein Bild von machen. Ogba spielt wieder, ist aber gerade auch gegen so die zweite Garde der Falcons noch weit von seiner Bestform entfernt. Also mehr als Tiefe hinter den eingeplanten Startern wird es nicht geben. Naja, und Quarterback 2 und 3, sie strugglen ein bisschen. Also das hat mir nicht so sonderlich gut gefallen, was Mike White und Skylar Thompson da auf dem Platz veranstaltet haben.
Das ist korrekt. Das war auch einer meiner Takeaways aus dem Preseason-Game. So, hey, irgendwie müssen wir Tua in ganz, ganz viel Watte packen, weil das war zwischenzeitlich. Und ich dachte so, hey, okay, beide haben ja irgendwie letzte Saison gespielt. Aber das war manchmal, also gerade von Mike White, wenn ich mir überlege, dass er zwei Touchdowns irgendwie so halb auf dem Silbertablett hatte, und dann zwischenzeitlich waren da halt noch Pässe bei, wo ich mir sage, damit bringst du deine Receiver um. So, wo die so geworfen sind, dass der Ball gerade gefangen ist und dann werden die auch schon abgeräumt. Also das war wirklich, wirklich zwischenzeitlich ein bisschen zum Haare rauf, und so würde ich das beschreiben. Ich meine, es ist Preseason, die Leute sollen noch mal was ausprobieren, aber diese easy Bälle sollten dann schon irgendwo gehen. So, ich meine, klar, dass du mal eine Interception hier und da dabei hast, hat Tua ja auch im Training, das gehört dazu. Ja, ich würde mich wundern, also wenn ich über einen Quarterback höre, er hat im Training keine einzige, oder in der Trainingswoche oder in der Preseason keine einzige Interception geworfen, dann würde ich mich fragen, okay, dann hat er nicht wirklich trainiert. Weil für mich ist gerade die Preseason dazu da, wieder reinzukommen und wenn du fühlst, dass du drin bist, Risiken zu gehen. Du musst ja wissen, wo deine Grenzen liegen. Und die verschieben sich von Saison zu Saison, manchmal in die gute Richtung, weil du in der Offseason gut arbeiten konntest, weil du schmerzfrei bist und so weiter und so fort. Manchmal natürlich etwas in die andere Richtung, kommst aus einer Verletzung oder hast hier und da ein kleines Wehwehchen. Je besser du dich selber kennst, desto mehr weißt du dann in der Regular Season, was du kannst und was du nicht kannst. Dementsprechend ist es scheißegal, auch wenn Tour 3, 4, 5 Interceptions wirft im Training. Dafür ist das Training da. Und deswegen gebe ich zum Beispiel, wenn ich von Training, ja, hier, der hat 10 Interceptions geworfen. Ja und? Also, wenn es nicht 5 Screenpässe waren, dann würde ich mir auch Gedanken machen, aber da bin ich jetzt nicht ganz so der auf so ein mega, oh mein Gott, wir brauchen alles neu. Nein, aber ich sag mal so, bei dem Preseason-Game bisschen so ein kleines Alarmglöckchen hat geläutet, würde ich sagen. Ich bin zwar, wie gesagt, noch ruhig, weil erstes Preseason-Game und so weiter und so fort. Es ist nicht die erste Garde. Aber ja, ich sag mal so, man hat schon gesehen und wir werden nachher in die Roster-Prediction gehen, weil wir sind schon wieder so weit. In die Roster-Prediction für die Offense und ja, da wird das auch nochmal Thema werden. So ein paar Sachen, die mir so ein bisschen, wo ich sage, huh, das kann richtig geil, das kann aber auch in die komplett andere Richtung gehen. Aber darüber reden wir dann später. Was mir noch aufgefallen ist im Preseason-Game, ist, wenn ich mir die Defense angeschaut habe, Emmanuel Ogba hat ein paar Snaps bekommen. Das hat mich gewundert. Ja, weil das hätte ich einfach nicht gedacht, aber vielleicht hatten wir sonst auch keinen mehr. Und was mich positiv gestimmt hat, das muss man natürlich, da muss man auch so ein bisschen ruhiger bleiben, aber die ersten Snaps und die ersten Aktionen von Cam Smith, da war ich sehr, sehr positiv von angetan. So würde ich das zumindest mal nennen. Ansonsten war ja die Defense, wie gesagt, es gab ein paar gute Aktionen. Insgesamt hat man sich, war immer in der Laufverteidigung aber nicht ganz so stark. Da hat ein bisschen was gefehlt. Und gerade wenn man sich die Defensive Tackle anguckt, da hat dann halt einfach auch viel gefehlt. Also gerade an Qualität. Und dann kann man sich nicht darüber wundern, dass das nicht funktioniert. Das sind noch so ein paar Eindrücke von mir. Tobi, hast du noch weitere Eindrücke?
Nee, du hast das schon gut zusammengefasst. Ich meine, es haben, glaube, 25 Starter und insgesamt, ich glaube, auf dem Zettel standen 31 Spieler, die nicht gespielt haben bei den Dolphins. Sowas um den Dreh. Also, da kann man auch dann wirklich nicht viel erwarten an Erkenntnissen, die da gewonnen werden. Von daher, schönes Trainingsspielchen. Das ist in anderen Sportarten ja auch so. Dann nett anzugucken und wieder reinzukommen. Aber wie du sagst, ne, da sollen in erster Linie Dinge ausprobiert werden. Und ja, ist ganz nett.
Genau, aber also insgesamt fand ich es dann auch, wenn wir noch kurz auf die O-Line eingehen wollen, ich fand es nicht schlecht. Also das, ich muss mir das noch mal genauer angucken, weil das habe ich jetzt einfach nicht geschafft, mir das noch ein zweites und drittes Mal anzuschauen, was also die ersten Sets von Eckenberg und Jackson. Es schien mir jetzt aber nicht irgendwo dramatisch zu sein.
Sie sind nicht so schlecht, als dass es gegen die zweite Garde der Falcons aufgefallen wäre. Sagen wir es mal so.
Aber ich glaube, bei den Falcons, es war, glaube ich, nicht nur die rein zweite Garde.
Da haben weniger gefehlt. Das waren, glaube ich, weiß nicht, 15, 16, 17 oder so. Aber Isaiah Wynn, der hat einen relativ guten Job gemacht. Der hat, ich glaube, Left Guard gespielt. Das sah doch schon gut aus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der eventuell auch eine Chance hat, nicht statt Terron Armstead zu spielen, sondern mit Terron Armstead zu spielen. Wenn der das auf Left Guard so gut macht, dann würde es mich nicht wundern, wenn er gegen die Chargers da in der Startformation steht.
Ja, also da, ja, das, ich glaube, das ist so ein Starting-Battle, auf das man gespannt sein kann, aber das, dafür haben wir ihn ja geholt. Also gerade so ein bisschen Competition auf den Positionen, wo es vielleicht Wechsel geben könnte. Sagen wir es mal so. Das dazu noch. Aber insgesamt, wie gesagt, ja, das Ergebnis ist natürlich nicht schön, aber no one cares. Mike McDaniel schien ein bisschen genervt zu sein, dass nicht so viel geklappt hat, wie er wollte. Wir haben aber viel Basic Stuff gesehen, das muss man auch sagen. Und was man auch sagen muss, oder was ich als so einen kleinen Hint für die Season mitgenommen habe, Devin A-Chain wird, glaube ich, auch im Passing-Game einen gewissen Einfluss haben. Weil man hat ihn, glaube ich, eins oder zweimal in den Raum bekommen durch einen Pass. Und das war dann schon, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen, die zwei, drei Aktionen dort. Aber ja, wie gesagt, auch das muss man ja nicht übertrieben sehen, aber das hat mir sehr gut gefallen. Und Chris Brooks hat mir auch sehr gut gefallen, der andere Running Back. wird die Frage sein, ob er uns gut genug gefallen hat am Ende. Aber wir haben dafür noch zwei Preseason-Games. Ich denke, das wird einer der Spieler sein, die vielleicht um einen Roster-Spot kämpfen dürften. Und apropos Roster-Spot, nach dem Spiel haben die Dolphins doch auch noch Roster-Moves gemacht, Tobias.
Ja, richtig. Sie haben diverseste, also gerade auch in der letzten Woche diverse Moves gemacht. Sie haben einmal Anthony Montalvo, James Blackman, den vierten Quarterback und Cornerback Mark Gilbert entlassen. Das ist alles so eher, ja, gut, das mal gehört zu haben. Die einzige Personalie der Spieler, den sie entlassen haben, war Wide Receiver Freddie Swain. Also da war vielleicht ein bisschen aufzuhorchen, weil der so eine Außenseiterchance, dem wurde eine Außenseiterchance aus Roster eingeräumt, weil der, glaube ich, auch bei den Seahawks dann ein paar Spiele gespielt hat. Stattdessen haben die Dolphins Kiki Kuti geholt als Wide Receiver. Der wird dem einen oder anderen Experten auch noch was sagen. Sie haben Perry Nickerson geholt. Sie haben Defensive End, Defensive Tackle Deshaun Hand geholt. Der wird dem einen oder anderen vielleicht auch noch etwas sagen. Der war in erster Linie in den letzten Jahren bei den Lions unter Vertrag. Und wer den Dolphins natürlich etwas sagen sollte, ist Jamal Perry, ehemals Jamal Wills, Cornerback, den die Dolphins mal wieder geholt haben. Also der war zwischen 2019 und 2021 schon mal bei den Finns und den haben sie jetzt fürs Trainingscamp nach, glaube, anderthalb Jahren NFL-Pause zurückgeholt.
Korrekt. Ja, also viele, viele Roster-Moves. Ich denke, ja, da muss man nicht wirklich drauf eingehen, gerade in dieser Phase, weil das sind dann wirklich Spieler, wo man nimmt Shots auf Spieler, wo man denkt, das könnte vielleicht was sein. Und wenn man sieht, dass das nichts ist, dann sind das Spieler, von denen man sich sehr, sehr schnell auch wieder trennt. Und dann nimmt man halt die nächsten zwei, drei unter Vertrag. Einfach, das sind wirklich Spieler, die jetzt darum kämpfen, ein paar Euro über die Wochen zu verdienen. Und darüber hinaus vielleicht durch das stark überzeugen, nochmal irgendwie einen Spot zu bekommen. Sei es, also vielleicht gar nicht mal im Roster, sondern irgendwie nachher
Practice Squad.
Im Practice Squad. Ich wollte gerade, ich habe die ganze Zeit überlegt, was ist denn das Wort, was nach Training kommt? Wow. Auch wild, aber ja, Practice Squad war der gesuchte Begriff. Wie ihr seht, wir ergänzen uns einfach. Ich meine, gut, das kennt ihr auch inzwischen. Aber ja, Practice Squad. Ich denke, da geht's auch um einige Spieler, die man jetzt holt, wo man sagt, okay, das sind vielleicht keine Spieler fürs Roster. Also die man halt für ein paar hunderttausend Euro holt. Von diesen Spielern spreche ich jetzt. Wie ein Kiki Kuti zum Beispiel. Wie es ein Freddie Swain war. Ja. Das sind Spieler, wo man sagen kann, die könnte man vielleicht ins Practice Squad nehmen, aber nicht mehr. Und dementsprechend, ja, ist das so eine Sache, wo ich jetzt auch nicht auf die Spieler einzeln eingehen wollen würde. Es sei denn, Tobi, du hast jetzt einen Spieler oder zwei, wo du sagst, boah, da will ich unbedingt 20 Minuten drüber reden.
Nee, du hast es genau richtig erwähnt und du hast auch genau die beiden Namen rausgekriegt, von denen man erwarten kann, dass sie so in der Reihenfolge so Mitte, Ende 50, Anfang 60 stehen könnten, wo es dann ins Practice Squad geht. Und ich denke gerade an Jamal Perry, der jetzt anderthalb Jahre kein Football gespielt hat und eigentlich seine praktische NFL-Karriere wahrscheinlich schon halb beendet hatte. Das ist einfach nur so ein Move. Man brauchte halt einen noch fürs Camp, um vielleicht irgendwelche Spielzüge zu machen. Zudem hatte man gute Kontakte, also hat man ihn zurückgeholt. Er ist aber auch, wie du sagst, der wird nächste Woche wahrscheinlich schon nicht mehr Teil des Rosters sein.
Das könnte durchaus passieren. Gut, jetzt haben wir darüber gesprochen, über das Spiel. Und Tobi, was gibt es denn so alles an News rund um die Dolphins und über all das, worüber du sprechen möchtest.
Also so Dolphins-relevante News sind tatsächlich erst am Donnerstagabend aufgeploppt, als beim ersten Snap des Joint Practice mit den Houston Texans auf einmal Teron Armstead am Boden lag, nach Aussage der Beatwriter nicht mehr laufen konnte, seinen rechten Fuß nicht mehr bewegen konnte. Und Dolphins Twitter und die Dolphins Welt ist explodiert, weil das so mit der Worst Case in der Offense ist neben Tua, was den Dolphins qualitativ passieren muss, damit's richtig hakt. Inzwischen steht zwar noch ein MRT an, aber es scheint wohl nicht so schlimm zu sein, deswegen kann man sich da einigermaßen beruhigt wieder zurücklehnen. Er läuft auch schon wieder und es ist auch alles gut, sagt er. Er hat wohl aus Spaß zu Tyreek Hill gesagt, ja, tut mir leid, ist nichts Schlimmes, ich bin halt alt. So nach dem Motto. Und ansonsten ganz normales Camp. Zwar gibt's immer mal wieder Gerüchte rund um Dalton Reisner, weil wir unbedingt die O-Line noch verstärken müssen. Da ist aber bis jetzt auch noch nichts Substanzielles bei rumgekommen. Worüber wir sprechen werden, zumindest am Rande, weil es die Dolphins indirekt betrifft. Die AFC East hat zwei neue, in Anführungszeichen, Star-Running-Backs, von denen der eine sein Homecoming verschoben hat und jetzt doch lieber für die New York Jets auf das Feld gehen möchte. Nämlich die ewigen Gerüchte um Dalvin Cook sind vorbei. Der hat bei den Jets unterschrieben.
Wissen wir da inzwischen mehr zum Vertrag?
Wir wissen relativ viel über den Vertrag. Also er kann bis zu 8,6 Millionen Dollar für einen Einjahresvertrag kassieren. Das meiste davon ist garantiert. Aber das Problem an der Sache ist, es ist relativ in Anführungszeichen leistungsabhängig. Das heißt, er kriegt relativ viel Geld dafür, wenn er bei den einzelnen Spieltagen im Roster steht und auf dem Platz steht. Der Hintergrund ist der, dass es da ja immer noch dieses schwebende Verfahren für häusliche Gewalt gibt und dass man nicht so weiß, ob Roger Goodell ihn da sperrt und sich die Jets da so ein bisschen abgesichert haben, dass sie ihn dann nicht so riesig viel bezahlen müssen, wenn er jetzt halt dann für, weiß ich nicht, 3-6 Spiele gesperrt würde. Dann ist das einfach eine Versicherung, die Jets mit eingebaut haben. Generell kann man sagen, wenn man die Zahlen liest, also das ist der, ich glaube, der vierthöchste Running Back-Salary-Vertrag und ist der höchste Salary-Vertrag von den Running Backs, die in der Offseason dann irgendwo neu unterschrieben haben. Also die Jets sind all in, jetzt noch mehr als vorher, und lassen sich das auch alles ein bisschen viel kosten. Natürlich verstärkt sie das sportlich, wenn Dalvin Cook wieder dahin kommt, wo er in seiner Prime war. Erhöht natürlich auch das Risiko, wenn es bei den Jets nicht funktioniert, weil die haben ja noch Breece Hall, der von einer Verletzung zurückkommt. Das sah letztes Jahr eigentlich relativ gut aus. Der wird jetzt natürlich dann weniger Snaps und weniger Spielzeit bekommen, muss der auch erstmal mit klarkommen. Oder wenn Breece Hall vernünftig zurückkommt, wird Dalvin Cook nicht auf die richtige oder nicht auf die angemessene Anzahl Snaps kommen. Also ist eine Chance, birgt aber auch bei der Star-Truppe in Anführungszeichen der Jets ein riesiges Risiko. Wobei ich auch sage, Running Back war jetzt nicht ihr größtes Problem. Da hätten sie das Geld vielleicht woanders besser investiert.
Das ist wohl korrekt. Also deswegen habe ich ja auch gesagt, so die Dolphins wollten wahrscheinlich nicht viel bieten oder haben nicht viel geboten. Und dann ist eben das bei rausgekommen. Und bei Sportrack stand irgendwie 7 Millionen erstmal mit 1,6 Millionen Incentives, aber der ist auch noch nicht in das Roster eingetragen, der Vertrag. Dementsprechend schauen wir da einfach mal. Insgesamt, es ist auf jeden Fall nicht wenig Geld für einen Running Back, der noch Free Agent war. Mein Sieg hat ja für 6 Millionen, glaube ich, bei den Patriots unterzeichnet. War für mich auch überraschend und ein bisschen viel irgendwie vom Gefühl her, aber gut, das war für mich noch irgendwie akzeptabler als die Summe bei Cook. Keine Ahnung. Aber es wirkt zu viel bei beiden. Und ich bin froh, dass die Dolphins dort nicht irgendwie den Move gemacht haben und zumindest noch irgendwie nach den Cuts ein bisschen Geld übrig haben, um noch irgendwelche Roster-Moves zu machen im Notfall. Aber bei den Jets und auch bei den Dolphins ist der Spielraum für Fehler einfach sehr, sehr gering. Und es ist für mich vollkommen in Ordnung. Und ich finde es auch legitim, dass die Jets das machen. Wie gesagt, ich hätte das Geld wahrscheinlich auch anders investiert. Aber wenn du All-In bist, dann musst du solche Moves machen. Und dann finde ich das auch vollkommen legitim. Das ist, wie die Dolphins mit Ramsey gemacht haben. Auch da ärgerlich, dass er sich verletzt hat. Aber das sind so Moves, die musst du einfach machen, wenn du All-In bist. Und die Jets sind mit diesem Aaron Rodgers-Ding All-In gegangen. Und das kann in alle Richtungen gehen, genauso wie bei uns. Ja, aber schauen wir einfach mal.
Ja. Musst aber auch dazu sehen, das wurde nochmal geleakt, in Anführungszeichen, dass diese Incentives, die da sind, also die sind schon für einen Dalvin Cook zwar zu erreichen, aber die sind schon sehr anspruchsvoll, weil er kriegt $400,000, wenn er 1250 Rushing Yards bekommt. Er kriegt $400,000 dafür, wenn er 1500 Scrimmage Yards bekommt. Er kriegt, wenn er 1250 Scrimmage Yards hat, für jeden Postseason-Sieg der Jets nochmal 200.000. Und also das ist schon anspruchsvoll. Von daher sind es eher 7 als 8, aber schon nicht gerade wenig.
Selbst 7 Millionen sind mir zu viel. Aber ich wie gesagt, ich würde das Geld anders investieren. Aber ich kann den Move nicht so mega kritisieren. Also es ist okay. Die Ressourcen in der NFL tendieren halt nicht dazu, den Running Back zu bezahlen. Die Jets hatten eigentlich in meiner Meinung nach einen guten Running Back Room. Und sie haben einen Quarterback, wo ich sage, du willst den Ball eher passen. Und du hast nicht unbedingt eine richtig gute O-Line, was aktuell so den Anschein macht. Ich habe mir das von den Jets jetzt noch nicht angeguckt, aber da soll Salah ja auch die O-Line mal richtig zusammengeschustert haben. Das ist halt, also wenn du keine gute O-Line hast, das ist ja dann auch nicht gut für dein Laufspiel. Natürlich öffnet sich das, wenn du mit dem Pass mehr machen kannst. Aber das ist ja auch nur ein Teil der Medaille. Und deswegen, wie gesagt, es gibt Kritikpunkte an dem Move. Ein Spieler wie Dalvin Cook zu holen ist aber, denke ich, grundsätzlich nichts, wo man jetzt, oh mein Gott, what is happening? Ja, da gab es für mich andere Off-Season-Moves generell in der ganzen NFL, wo ich mir mehr an den Kopf gepackt habe. Von daher vollkommen legitim. Du bist all in, versuchst die Offense einfach aufs Feld zu bringen, versuchst damit alles zu maximieren, hast eine möglicherweise Top-5-Defense. So what? Also, wenn du jetzt nicht die Sachen in die Offense steckst, wann dann? Dementsprechend legit, aber vielleicht nicht die cleverste Entscheidung. So, die Dolphins haben ja gegen die Falcons und gegen die Texans jetzt Joint Practices abgehalten. Und ich meine, es ist immer witzig, wenn man dort einzelne Clips sieht, zum Beispiel habe ich einen gesehen, wo Connor Williams, ja, das sah für mich sowieso komisch aus, weil Josh Head hat das gepostet, dass der Ausschnitt, der Snap ist irgendwie nicht ganz zu sehen und der Verteidiger ist schon halb drin in Williams und schubst ihn dann halt, der hat in dem Moment gar keine Chance mehr. Ich habe mir den Clip 20 Mal angeguckt und bin nicht direkt schlau draus geworden, muss ich gestehen. Aber ich finde, JJ Watt hat sich dazu geäußert, und er genießt gerade das sein Leben, also wer ihm so ein bisschen auf Instagram folgt, der macht's richtig, der Mann. Nichtsdestotrotz ist das, was er gesagt hat, noch besser als die Bilder, die er postet. Und zwar, wie gesagt, er genießt die, die Clips, aber er versteht bis heute nicht, warum Leute One-on-Ones posten. Er meint, ja gut, ist halt logisch, weil es ist aufmerksam, wenn da irgendwer klar verliert oder klar gewinnt. Aber er sagt, es gibt so viele One-on-Ones und du machst diese One-on-Ones auch einfach mal irgendwas auszuprobieren. Und das sieht dann halt manchmal scheiße aus und du kriegst richtig aufs Gesicht sozusagen. Aber du machst so viele One-on-Ones, du gewinnst welche, du verlierst welche. Da irgendwas draus rauszulesen aus einem Snap oder aus einem One-on-One, das ist absoluter Nonsens. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, weil auch so Spieler wie J.J. Watt oder, keine Ahnung, Tanzel oder so, der jetzt gut gegen Chubb aussah. Aber ja, du hast auch Situationen, wo diese auf den Popo gesetzt werden. Gibt's. Passiert, hat man dann vielleicht kein Video von. Ja, und das ist so ein bisschen, also Tobi, du hast ja schon gesagt, du bist bei der Off-Preseason nicht ganz so dabei. Kann man dich begeistern sag mal schnell, bei 101-Filmen?
Ach, das ist auch immer ganz nett, aber naja, du hast keine NFL-Officials dabei und da sind Fallstarts eigentlich eher die Regel als die Ausnahme. Von daher, ja, und so weiter, ne? Also ganz nett, aber auch das ist nichts, was mich jetzt sonderlich in irgendeiner Art und Weise interessiert, bevor das nicht die Chargers sind.
Ja, mit denen haben wir ja kein Joint Practice.
Nee, immerhin gehen unsere Joint Practices ja auch zu Ende.
Ja, das muss ich gestehen. Ich meine, wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, weil natürlich bei unserem Division-Rivalen da auch nicht was los war. Aber allgemein finde ich es dieses Jahr viele Videos oder viel von, wo man hört, da gab's eine Keilerei, ja, da gab's richtig auf die Mappe. Das finde ich bei den Joint Practices dieses Jahr, ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach, weil endlich wieder Action ist. Aber es wirkt so auf mich, als wäre es dieses Jahr mehr als in den Jahren zuvor. Oder siehst du das anders?
Also, was ich sagen muss, es ist weniger Großes. Also, man hat ja zwischenzeitlich dann immer mal so diese 40, 50 Mann Keilereien gesehen. Aber so diese kleinen Scharmützel untereinander, das ist schon aus meiner Sicht mehr geworden. Und ich glaube, ich habe es auch noch nie erlebt, so wie das jetzt bei den Jets der Fall ist, dass die nach ein oder zwei Tagen der Joint Practices gesagt haben, zu viele Schlägereien. Ich glaube, gestern alleine 4 oder 5 und machen wir nicht mehr. Und die Bucks trainieren dann jetzt auf dem Trainingsgelände der Giants, weil die Jets gesagt haben, ne, mit denen trainieren wir nicht mehr. Habe ich so auch noch nicht erlebt, muss ich ehrlich gestehen. Und ich würde jetzt, aber das ist sehr viel subjektive Interpretation, das Ganze so sehen, dass die Jets halt Schiss um ihr Investment haben. Nicht, dass sich da noch irgendeiner der großen Investitionen irgendwas da tut, weil er sich mit einem Verteidiger der Bucks in eine Schlägerei verwickeln lässt und so. Also sehr dünnhäutig, muss ich sagen.
Ja, gut, ich weiß auch nicht, woran das unbedingt liegt. Also, das sind ja manchmal Spiele, wo ich mir denke, boah, warum? Also, das sind halt einfach, die haben dann auch Druck auf dem Kessel und gerade wenn du in so einer aggressiven Sportart, also Kontaktsportart, bist und dann einfach auch diese Stimmung aufgeladen ist, du kämpfst um einen Job. Die Situation ist natürlich nicht einfach für einige dieser Spieler. Verstehe ich zu 100%, aber ich weiß nicht. Also, dass ich mich dann so vom Trash-Talk beeinflussen lasse, weil ja, ein, zwei Sachen erinnern halt nicht viel daran. Ein, zwei Training-Snaps werden dich nicht aus dem Roster befördern. Also, in der Regel. Also, vielleicht passiert das ein oder zwei Spielern in der ganzen NFL, aber du bist ja mehrere Wochen im Training. Die Trainer sehen ja mehr von dir als jetzt ein, zwei schlechte Snaps im Joint Practice. Aber natürlich, Joint Practice hat natürlich viele Vorteile. Deswegen machen die Teams das auch immer wieder. Einfach, du siehst andere Sachen. Du kannst besser trainieren, weil mehr von dir abverlangt wird. Und du kannst auch mal wirklich ein, zwei Sachen mehr ausprobieren, gerade in den Closed Sessions, weil auch das muss man ja sagen, man sieht ja nicht alles und auch die Reporter sehen ja nicht alles. Und manche Sachen sind so weit weg, dass sie es nicht sehen können. Und es gibt auch immer noch diese Closed-Geschichten, also das ist hinter verschlossenen Türen, da ist kein Reporter, nichts. Dementsprechend, da wissen wir gar nichts. Da hört man mal manchmal zum Beispiel, heute war so ein Ding von Mike McDaniel, der gesagt hat, also wir haben Donnerstag, ich glaube, es war vom Mittwoch oder so, der gesagt hat, so okay, 2 Interception hat Tour geworfen, aber er hat halt von 10 von diesen Würfen gemacht, die ja einfach sehr, sehr risikoreich waren. Und er versucht es bis zum Äußersten zu ziehen. Und irgendwie 10 waren wirklich phänomenale Plays, 2 waren Interception. So what? Das ist aber, was er verlangt. Ich meine, das habe ich ja auch vorhin schon gesagt. Dafür ist sowas da. Und deswegen machen die Coaches auch immer wieder Joint Practices. Einfach, weil der Lerneffekt meiner Meinung nach auch viel, viel größer ist. Tobi, wie stehst du zu Joint Practices oder glaubst du, dass dort die Verletzungsgefahr einfach viel höher ist, als wenn du die nicht machst? Oder was denkst du über Joint Practices?
Also ich finde sie gut und ich finde das richtig, weil man da halt auch einfach dann nochmal eine externe Möglichkeit hat, um die Kräfte zu messen. Was ich nicht so nachvollziehen kann, ist, weil ich da nie auch in meinen sportlichen Betätigungen nie so der Typ war, der da immer in den ganzen Schubsereien mit dabei war oder so. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, dass die sich da immer an die Mappe gehen. Vor allen Dingen auch völlig ohne Sinn und Verstand, wenn ich mir jetzt das Cowboys-Training zum Beispiel angucke, wenn Micah Parsons auf Tyler Biatch losgeht, der von der Gewichtsklasse her schon in einer anderen Liga spielt. Dann muss ich mir dann schon Gedanken machen, weil das ist dann schon schwierig. Weil Micah Parsons ist ja ein Starspieler und normalerweise sollte der das relativ besser im Griff haben, dass der dann so ausflippt und ausrastet. Ist schwierig.
Na gut, ist ja noch das eigene Team und das, ich glaube, Micah Parsons ist einfach nur ein guter Footballspieler.
Ja.
Also, ich denke, das kann man jetzt
so stehen lassen, ja?
Ja.
Man hat die Lücke gehört.
Sehr, sehr gut. Ja, dann haben wir das auch schon mal abgehakt. Tobi, was gibt es, wenn wir jetzt auf den Rest der Off-Season, Preseason schauen, was gibt es noch für Termine? Wann spielen die Dolphins und was für Termine müssen wir uns sonst noch merken? Oder sollten wir zumindest im Hinterkopf haben?
In der Woche nach dem dritten Preseason-Spiel wird es einen Termin geben, an dem das Roster der Miami Dolphins oder auch alle anderen 31 Roster in der NFL runtergetrimmt werden müssen. Das heißt, da werden dann auf einen Schlag ganz viele Leute arbeitslos und das ist dann nochmal die Möglichkeit, gerade auch wenn man an der einen oder anderen Stelle noch Bedarf hat, vielleicht Spieler zu holen, die bei anderen Teams jetzt den Roster-Cut nicht schaffen. Davor finden halt noch die beiden übrigen Preseason-Spiele der Dolphins bei den Texans und bei den Jacksonville Jaguars, glaube ich, statt.
Sie.
Dann sind wir eigentlich auch schon fast in der direkten Saisonvorbereitung auf das erste Spiel bei den Chargers. Was übrigens, das wurde am Donnerstagnachmittag bekannt gegeben, im späten Slot von RTL übertragen wird. Das heißt, wir bekommen also gleich in Woche 1 das Vergnügen, uns die die neuen Übertragungsmöglichkeiten des neuen Senders mal auch direkt für Dolphins anzusehen, wer jetzt den neu reformierten Game Pass über die DAZN-Plattform nicht hat.
Das ist korrekt. Hast du reingeschaut in RTL? Ich muss sagen, ich habe nicht reingeschaut in RTL, einfach weil ich es vercheckt habe. Und ich muss auch, kann ich das einfach über ins, ich muss mich wahrscheinlich bei RTL anmelden, was, um die Streams zu sehen? Also um die Übertragung aus dem Studio zu sehen, nicht um die auf RTL Plus gestreamten Sachen zu sehen, weil dafür muss ich ja, glaube ich, bezahlen.
Ja.
Und dementsprechend, ja, ich glaube, aber ich muss mich trotzdem bei RTL Now oder so anmelden, wie auch immer das heißt, um die Spiele aus dem Live-TV zu sehen. Hast du, also ich meine, wir können da gleich noch mal kurz drüber reden, aber
ich habe das mediale Echo und die aus meiner Sicht etwas scheinheilige Reaktion der RTL-Experten darauf durchaus mitbekommen, die sich ja in erster Linie an der Moderatorin der Sendung aufgehangen haben. Und naja, gut, das sollten wir nur am Rande thematisieren. Natürlich ist Sexismus scheiße. Macht das, was ich von Jana Woznica bis jetzt beim Dart oder bei anderen Sportarten gesehen habe, ist die sehr gut darin, was das Thema Moderation angeht. Natürlich erwartet keiner von ihr, dass sie vom heutigen Tag an NFL-Expertin ist. Dafür ist sie auch nicht da. Dass diese gesamte Bubble, die sich RTL da eingekauft hat von anderen Sendern, natürlich gerade was so den Sexismus angeht und gerade was so dieses Toxische angeht, auch schon als das Ganze noch bei RAN gelaufen ist, nicht gerade positiv war, das ist klar. Und es überrascht mich nicht, auf keinen Fall, dass da so Kommentare kommen, die jenseits von Gut und Böse unter der Gürtellinie agieren und die sich gerade an Frauen in diesem Sport, die wichtig und richtig sind. Ich meine, wir sind da ja auch durch die Damen, die regelmäßig bei uns bei den in den Podcasts sind oder im Fanclub Mockdraft teilnehmen, sind da ja immer positiv hervorgegangen, dass wir gesagt haben, wir brauchen unbedingt auch Frauen und kompetente Frauen in diesem Bereich und in diesem Sport. Und wie gesagt, geht gar nicht, aber dass ich gerade diejenigen, die für diese Bubble mitverantwortlich sind, da so exponieren, das fand ich persönlich ein bisschen scheinheilig, muss ich sagen.
Ja,
es ist richtig, dass sie was gesagt haben, aber sie sind ja mit für diese Entwicklung verantwortlich in den letzten 5 bis 6 Jahren.
Ja, das ist, kann man schon so stehen lassen. Also ich finde es auch gut, dass sie sich geäußert haben. Also wenn man jetzt Football Bromance, ich habe auch den Podcast nicht gehört. Ich finde es aber, also es haben sich viele dazu geäußert. Dementsprechend kann ich sagen, dass sie sich dazu geäußert haben und es ist positiv, dass sie das gemacht haben. Ich hatte einfach keine Zeit, jetzt ist alles nachzuhören. Und es ist richtig und wichtig, gegen Sexismus aufzustehen. Ich habe ein, zwei Sachen auf Twitter auch, wo sich dann Leute meinen, sich äußern zu müssen. Ja, es ist gut, dass die Leute auf einmal sagen, hey, Sexismus. Aber wenn Leute sagen, das hat es vorher nicht gegeben, das ist einfach falsch, das ist einfach gelogen. Es gab vorher genauso Sexismus. Die Aufzeichnungen oder die Übertragungen bei RAN waren zum Teil voller Sexismus. Da muss man sich einfach gewisse Sachen von Jan Stecker anhören. Das ist nichts persönlich gegen Jan Stecker, sondern es ist Fakt. Also was der zum Teil da auf vom Stapel gelassen hat, ist einfach sexistisch. Und auch von den anderen Herren war das manchmal unter der Gürtellinie. Nichtsdestotrotz ist es genau richtig und wichtig, dass die Leute was sagen. Sie müssen jetzt aber auch die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Und ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt RTL nicht gehört, weil ich Ich habe kein RTL-Konto, es sei mir verziehen. Ich werde da aber definitiv vielleicht mal reinschauen. Gerade wenn Adrian natürlich dabei ist, aber auch wenn andere, einfach um zu sehen, leben die Leute auch das, was wogegen sie sich jetzt wehren. Und dann ist das fein. Dann ist das fein. Ich meine, ich habe früher, was ich früher vom Stapel gelassen habe, also wo ich noch zur Schule gegangen bin oder vielleicht auch während meines Studiums, Alter, da schlattern mir heute auch die Ohren. Ich denke, what the fuck, was hat mich denn damals gestochen? Ja, das passiert. Aber Menschen verändern sich, manche zum Guten, manche zum Schlechten. Und wenn die Entwicklung jetzt ist, dass das jetzt auffällt und jetzt man dagegen aktiv wird, ist das vollkommen richtig. Und mir ist ein Tweet, und ich muss diesen Tweet einfach, ich hatte ihn offen, und das ist auch von so einem Dude, der einfach alt und weiß ist und der einfach gepostet hat, NFL auf RTL NFL, ja recht okay. Und jetzt kommt nur die Lady im schlimmen, unpassenden Minirock, die alles von den Mod-Karten ablesen muss und dauernd dazwischen sprudelt, die nervt. Frauen und Football, Cheerleader, aber sonst bitte nicht. What the fuck? Was ist in deinem Leben falsch gelaufen, dass du sowas ins Internet, also ich meine, wir, die Deutschen und allgemein USA auch und die Europäer haben ja immer noch ein gewisses gestörtes Verhältnis zum Internet, weil ist ja immer noch nicht so ein, man kann zwar gegen Sachen vorgehen, aber viel zu viele Leute schreiben ins Internet, was sie sich real nie trauen würden, Leute ins Gesicht zu sagen. Und gerade so ein Spruch, erstens, sie trägt ja keinen Minirock, das ist ein Kleid. So, aber wie kann ich denn so eine Scheiße ins Internet stellen? Also entschuldigt auch meine Sprache, aber da fällt mir einfach alles aus dem Gesicht. So, wie kann ich mich denn hin, wie kann ich mich, und der Dude sah halt einfach aus wie über 50, wie, Entschuldigung, wenn das nicht ist, aber wie kann ich mich denn ins Internet stellen? Ich meine, ich verstehe es nicht mehr. Ich meine, man kann mir auch viel vorwerfen, dass ich viel Quatsch ins Internet gestellt habe, über die Dolphins vielleicht ein bisschen zu sehr zum Teil verteidigt habe, was zum Teil vielleicht ein bisschen irrational war. Vielleicht. Das kann man mir vorwerfen, nehme ich, schlucke ich, ich nehme das L. Ja? Und ist halt so. Aber Leute, sowas braucht ihr nicht ins Internet. Das könnt ihr denken, aber bitte sprecht sowas nicht aus. Und es ist ein Start. Es ist schon ein Start, wenn du sowas nur noch denkst und nicht mehr sagst. Und dann kommt der nächste Schritt, du denkst es immer weniger und irgendwann denkst du es gar nicht mehr. Und dann ist alles gut. Aber Leute, also nein. Also einfach nein. Und dann ist es auch gut gewesen. Ja, also holy schmo. Sowas will ich nicht lesen. Und das, ich meine, der Tweet wurde gelöscht, ja. Aber trotzdem, macht sowas nicht. Seid keine Idioten, seid einfach nette Menschen. So, das soll es dazu auch gewesen sein. Ich denke, wir haben uns hier oft genug auch dazu positioniert. Wir werden uns hier auch immer wieder dazu positionieren. Es gibt, also wir müssen aufhören, uns selber so kaputt zu machen in der Gesellschaft. So, das mag jetzt vielleicht etwas auch alles hochtrabend klingen. Ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft andere Probleme, die wir aktiv bekämpfen müssen. Und wir dürfen unter den richtigen Leuten nicht so ein Bullshit dann auch noch wieder entfachen. Dementsprechend, ich denke, gerade die Leute, die jetzt sagen, hör, da hat er recht, die machen sowas auch nicht. Aber wie gesagt, es kommt mir inzwischen auch so leider vor, dass man, ja, denk nicht zu sehr in Extrem, pipapo. Gut, ich will jetzt nicht die ganze Keule rausholen, dementsprechend lassen wir es jetzt dabei. Aber ich bin gespannt, wie es wird. Das Studio ist auf jeden Fall größer und sieht besser aus und so weiter und so fort. Und jetzt schauen wir mal, wie es wird. Viele Leute wurden auf jeden Fall abgeholt, so wie ich das gesehen und gelesen habe. Ich hatte halt noch nicht die Chance. Ich muss mir erstmal so einen RTL-Account machen. Gut, haben wir das auch abgearbeitet? Oder möchtest du da auch noch was zu sagen, Tobi?
Nee, möchte ich nicht. Ich möchte einen Appell daran richten, vielleicht jeden und jede, die da in dieser, die allgemein im Fernsehen irgendwas zu tun haben, rein nach ihrer Leistung zu beurteilen. Und ich meine, wenn man sich überlegt, wo das ganze ursprüngliche Konzept von RTL angefangen hat, auch ein Christoph Domisch war am Anfang alles andere als ein Football-Experte und hat sich da auch erst im Laufe der Jahre dahin entwickelt, wo er jetzt momentan ist. Und da sollte man jedem und jeder anderen, die an dieser Produktion jetzt wieder neu beteiligt sind, genau diese Möglichkeiten auch einräumen. Und ich meine, die Diana ist in erster Linie für die Moderation zuständig, für die Expertisen sind andere zuständig. Und dass du mit Jan Stecker recht hast, das wissen wir alle. Wenn wir ehrlich sind, das wissen wir alle. Und da ist jahrelang viel Mist gelaufen und da hätte man vielleicht auch schon Jahre früher reagieren sollen. Immerhin jetzt.
Korrekt. Wobei, ich muss halt sagen, wie gesagt, Moderation ist das eine. Von allen anderen erwarte ich schon, dass da gleich vom Start viel kommt. Weil, ich, wie gesagt, Kutsche ist kein Icke und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Der soll die Rolle so spielen, wie er sie spielen will. Dafür ist er da. Dafür mögen ihn die Leute. Es ist kein Icke. Ist es einfach nicht. Ich kann aber, ich muss auch von ihm erwarten, einfach weil er auch einen gesponserten Podcast über das Thema hat. Ja, einfach, da muss ich einfach auch erwarten, dass der inzwischen die Expertise mitbringt, die man dort erwartet. Und das hat jetzt nicht direkt was, also für mich ist dieses gesponserte Podcast einfach nur eine, wenn ich schon sowas habe, dann muss ich da auch performen, wo ich dann den Hauptjob habe. Das ist die Aussage dahinter. Nicht generell so, okay, jeder, der einen gesponserten Podcast für ein Thema hat, der muss da riesiger Experte sein. Nein, aber für mich schwingt das so ein bisschen mit, wie gerade erklärt. Aber
oh, es werden Leute für was auch immer gesponsert, von wem auch immer. Also da gibt's teilweise Dinge, da wundert man sich drüber. Und naja, man muss das dann einfach so stehen lassen.
Muss man das?
Ja, ist ein kleiner Insider-Seitenhieb, erkläre ich dir nach der Aufnahme.
Okay. Dann bin ich gespannt, was nach der Aufnahme noch so passiert.
Die, die es mitbekommen haben, werden wissen, worüber ich rede.
Oh, okay, ja. Da auf jeden Fall voller Insider, dieser Podcast. In fünf Jahren werdet ihr vielleicht mehr dazu erfahren. Gut, Tobi, gibt es noch Themen, worüber du unbedingt sprechen müsstest oder möchtest?
Was wir am Rande erwähnen könnten, wo wir gerade bei Podcasts waren, wir sind Super Bowl Contender. Ich habe mir tatsächlich heute die neue Folge Icing the Kicker angehört mit Kutsche und Experten. Und naja, das große Thema war wie immer Tua. In der Defense Vic Fangio muss man jetzt gar nicht drauf eingehen. Es war nur so, dass gerade der Kollege, der die Dolphins vorgestellt hat in diesem AFC East-Bereich, gesagt hat, wenn Tua fit bleibt, ist er ein Top-10-Quarterback. Und wenn Tua fit bleibt, dann sind die Dolphins für ihn ein Super Bowl-Contender. Und das fand ich schon bemerkenswert. Und das sollte man mal einfach so ungefragt so stehen lassen, dass auch Externe, die jetzt mit den Dolphins vielleicht nicht in erster Linie was zu tun haben, schon sehen, dass das viel gehen kann, wenn einiges optimal läuft.
Ja, das mit dem optimal Laufen ist ja immer so eine Geschichte, würde ich sagen. Und ich hatte gerade im Hintergrund noch so ein bisschen getippt, weil wo wir gerade beim Sponsoren waren, das war unglaublich, diese Übersicht. Danke an Andi da. Ich habe es am Anfang der Folge vergessen. Danke, Andi, für deine Subscription auf Patreon. Weil da kann man uns auch unterstützen. Ihr seid quasi alle unsere Mäzenen, die dort sind. Oder Kaiser oder wie ich auch euch immer ansprechen soll. Könnt ihr uns gerne sagen. Aber Andi, danke da für die Unterstützung. Und ja, das dazu. Und Tobi, du hast es schon angesprochen, dass es dünn ist und so weiter. Und wenn alles gut geht, dann ist ja alles gut. Und wenn alles nicht gut geht, dann ist alles schlecht. Wow, ich so sinnreiche Beiträge wieder von mir. Aber wir haben ja ein Hauptthema und das ist die Offense Roster Prediction. Und für mich persönlich, wir machen das jetzt das fünfte Jahr. ich musste heute darüber so ein bisschen schmunzeln. Es ist das fünfte Mal. Und das fünfte Mal empfinde ich genau gleich. Und zwar, oh mein Gott, wir müssen jetzt schon über die Roster Prediction sprechen. Weil die Saison fängt schon wieder an. Und dann ist Defense Roster Prediction. Und dann ist Season Prediction Folge. Und dann fängt die Saison wieder an. Es ist schon wieder so. Wie kann denn jetzt die Zeit so schnell vergangen sein? Oh mein Gott, was passiert hier überhaupt alles? Jedes Mal das Gleiche. Das ist ungefähr den Dialog, den ich in meinem Kopf seit 5 Jahren genau an diesem Punkt jedes Mal führe. Ich komme nicht drauf klar. Es ist, auf einmal ist es da. Auf einmal ist es da und dann ist auch schon wieder vorbei.
Ja, ich habe ja schon Druck gemacht. Ich habe das ja auch im, Kopf. Also es geht so langsam, geht es in die heiße Phase und geht es wieder los. Aber auch bei mir war es wie jedes Jahr so, ich hatte Probleme hinten raus. Also ich habe mir die Offense angeguckt und ich war dieses Jahr auch wieder dann bei, ich glaube, bei 30 Spielern und mit 30 Spielern in der Offense gehst ja nicht in die Saison und dann musste ich streichen und das ist gerade hinten raus immer ein bisschen schwierig.
Ja, ich muss sagen, ich hatte ein, zwei Themen und bei einer Position habe ich dann gesagt, okay, ich guck mal in die, was die so verdienen und was wir sparen würden. Und da hat sich eine Position von alleine erledigt. Und dementsprechend, also, ja, es hat mich dann gewundert, aber es war nicht wirklich schwierig. Weil irgendwo gibt's für mein Dafürhalten klare Situationen, wo Spieler nicht dabei sind. Aber ich denke, es gibt ein, zwei Positionen, wo man diskutieren kann. Aber ansonsten war das für mich so sehr, 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 sehr selbsterklärend. Weiß nicht, Tobi, hast du dir angeguckt, wie viel wir letzte Saison mitgenommen haben? Von welcher Position?
Nee, habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt, aber ich hatte bei mir im Kopf ungefähr so, dass ich, glaube ich, entweder eine 24-26 oder eine 25-25er Verteilung hatte, plus die drei Jungs vom Special Team. Und daran habe ich mich so ungefähr orientiert, dass wir so bei 24, 25 Offense-Spielern landen.
Soll ich dir vorher erzählen, wie viel, oder willst du es nachher wissen?
Du kannst es ruhig erzählen, wenn du möchtest. Also
die Dolphins haben letztes Jahr 3 Quarterbacks im Roster gehabt, 4 Running Backs, 1 Fullback, 5 Tight Ends, 5 Wide Receiver, 8 Offensive Linemen. Mehr gibt's nicht. Also, mehr Positionen gibt's nicht. Genau. Das nur dazu mal. Und ja, ich bin gespannt, wie du's so hast. Ich mach's wie jedes Jahr. Ich lasse dich zuerst entscheiden. Was würdest du, mit welcher Positionsgruppe möchtest du denn am liebsten anfangen?
Also ich gehe mal mit der Positionsgruppe am Anfang, von der ich denke, dass es da am wenigsten Diskussionen gibt, mit den Wide Receivern. Da ist es für mich tatsächlich relativ klar. Also da ist auch der Cut nach denen, die das 53er Roster bei mir schaffen, da geht die Spanne auch runter. Ehrlich gesagt.
Okay, also bei Wide Receiver hätte ich sehr viel Diskussionsbedarf. Also da glaube ich, weiß ich nicht. Also da gibt's bei mir, aber okay. Wir schauen mal.
Ich habe 6, um's genau zu sagen.
Nee, ich habe auf 5 runtergecuttet.
Ja gut, also wenn ich auf 5 runtercutten müsste, dann hätte ich natürlich die Diskussion bei mir auch, aber ich krieg's nicht auf 5 runter. Weil okay. Hill Waddle Chosen ist klar. Ehemals Robbie Anderson. Ezukanma als Second Year Player kriegt von mir auch eine Chance. Braxton Berrios haben wir geholt, damit er die Returns macht und in erster Linie Special Teams macht. Der kriegt von mir einen sicheren Spot. Und wenn es jetzt nicht noch eine Franchise gibt, die Cedric Wilson tradet, dann wird auch der mit in die Saison gehen. Dann haben wir meine 6.
Ja. Also, ich Tyreek Hill, Jalen Waddle, ich denke, da müssen wir nicht drüber sprechen. Und dann, ich denke, Braxton Berrios ist auch safe, einfach weil er als Returner geholt wurde. Eazy-E, also Eric Esukanma, habe ich auch mit dabei. Und dann gibt's ja nur noch einen. Und da habe ich dann einfach darüber mal nachgedacht. Und das war nämlich der Spieler, wo ich geguckt habe und dachte, okay, der verdient 8 Millionen, glaube ich.
Ja, genau, richtig.
Und wenn wir ihn cutten, sparen wir 2 Millionen. Und ich dachte mir so, boah, ich meine, das ist dann immer noch irgendwie eine Million weniger als das, was wir dann, ich weiß gar nicht genau, wie viel weniger als das wir für Chosen bezahlen. Da bezahlen wir tatsächlich knapp über 1 Million. Also wir würden tatsächlich 1 Million einsparen, wenn wir Wilson und Chosen nehmen, aber wir stehen halt 6 Millionen anstatt 150.000 Euro im Buch. Und ich muss sagen, für einen Spieler, der seinen Namen öfter in der Saison ändert, als dass er Touchdown-Pässe fängt, für den reicht's einfach nicht. Und ich bin mit Cedric Wilson gegangen. Und das ist auch bei mir. Ich habe mir nämlich dann noch mal Zahlen angeguckt aus dem letzten Jahr. Und jetzt gar keine Zahlen dazu, wie viele Touchdowns und so weiter und so fort. Sondern ich gehe davon aus, dass die Dolphins dieses Jahr viel mit 12 Personal spielen, also mit einem Tight End und zwei Running Backs. Und das ist das 21. Ich komme da immer durcheinander. Aber nichtsdestotrotz, Tyreek Hill und Jalen Waddle haben letztes Jahr beide circa 75% der Snaps gespielt. So, danach war Trent Sheffield, der ist nicht mehr da. Also das sind 600 Snaps, die fallen irgendwo weg. Dann Mike Gesicki, gut Tight End, da kommen wir dann später noch zu. Aber danach ist Cedric Wilson mit 237, River Crawcraft 160 Snaps. Das sind halt dann so sehr, sehr viele kleine Snap-Anzahlen, die vollkommen nicht ins Gewicht fallen. Und wenn ich sage, dass wir mit mehr Running Backs spielen, das heißt, diese Snap-Counts von Trent Sherfield werden auch zum Teil auf Running Backs übergehen. Weil der erste Running Back ist Raheem Mostert mit 552 Snaps. Also die Dolphins haben 1057 Snaps gespielt. Tobi, welcher Spieler hat alle Snaps gespielt? Offense.
Warte mal, wer hat denn keins ausgesetzt? Connor Williams, glaube ich, ne?
Richtig. Robert Hunt hat 1056. Der hat einen Snap nicht gespielt.
Ja, das wusste ich tatsächlich. Das habe ich mir irgendwann angeguckt und das habe ich mir gemerkt, dass er einen nicht gespielt hat.
Und der zweite Running Back ist dann Jeff Wilson. Also Alec Ingold würde ich noch mal disponiert betrachten. Aber Jeff Wilson hat dann 260 Snaps. Das sind nur 25%. Chase Edmonds auch nur. Also das sind dann wieder kleinere Prozentzahlen. Zwar noch Double Digit, aber für mich wird da ein Running Back mehr bekommen. Oder die Running Backs allgemein mehr bekommen. Und dementsprechend habe ich, also ich denke, Cedric Wilson wird ein paar mehr Snaps bekommen. Braxton Berrios werden wir vielleicht auch mal in der Offense sehen. Und Eazy-E auch. Und dementsprechend, also wir werden vielleicht auch mal hier oder da den anderen Wide Receiver sehen, logischerweise aus der Rotation oder wenn mal irgendwer ausfällt. Aber ich weiß nicht, ob Chosen Anderson wirklich oder Robbie Chosen, na, ich hab ihn nicht. Und dann ist es ja so, wir haben Micho nicht gecuttet, falls ihr euch das fragt, sondern Micho ist jetzt tatsächlich auch mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, aber nur ganz kurz. Ja, sorry.
Ist ja gar kein Problem. Wir nehmen jeden Snap von dir, den wir nehmen können. Das ist ähnlich wie mit Taron Armstead. Ja.
Ich hatte ja eigentlich vor, heute das komplette Spiel mitzumachen, aber wenn einem spontan das Handy komplett kaputt geht und man nicht mal mehr die Möglichkeit hat, irgendjemandem zu informieren oder sonst was und das auch noch beruflich braucht, dann bricht so ein bisschen Panik aus.
Das glaube ich dir sofort. Aber schön, dass du trotzdem für ein paar Snaps mit dabei bist. Was sagst du denn zu dieser Wide Receiver-Diskussion?
Ja, also, ich glaube tatsächlich, das ist jetzt die Frage, glaube ich, soll ich das erzählen, wie ich reagieren würde oder was ich glaube, wie es passiert?
Sag doch einfach kannst beides.
Ich wollte gerade sagen, kannst du beides.
Also ich würde tatsächlich meiner Meinung nach Tyreek Hill im letzten Jahr bei uns sehen. Ich weiß nicht, wie es vertragstechnisch aussieht, aber ich glaube fast, dass er danach cutbar wäre oder so. Zu einem vernünftigen Preis. Wahrscheinlich würde ich gucken, dass ich aus Tyreek Hill rausgequetscht bekomme, was immer ich kriegen kann. Das heißt, von wegen ihm so richtig schön viele Snaps spielen lassen. Und dann brauche ich halt Jalen Waddle sowieso und dann brauche ich halt dementsprechend verschiedene Spieler. Ich gehe da mit Tobi, Braxton Berrios ist für mich gesetzt. Ja, das heißt, wir haben da drei und Cedric Wilson wird wahrscheinlich aus finanziellen Gründen auch noch gesetzt sein. Das wären schon vier. So, und bei Esum Kanma und Chosen bin ich mir nicht so sicher. Die Frage ist, Chosen ist im Prinzip der Backup für Hill oder Waddle, wenn wir Speed brauchen. Wie viel brauchen wir den? Oder weichen wir den nicht eher auf Running Backs aus? Und Esum Kanma hat ein anderes Skillset. Ich persönlich würde also mit Esum Kanma tatsächlich gehen. Und weniger mit Chosen. Und wobei ich mich nicht daran gewöhnen kann, den Kerl Chosen zu nennen. Entschuldigung, allein schon wegen dem Namen gehört er weg. Und ja, also das wäre so da, wo ich auf jeden Fall mit Wide Receiver gehen würde. Und dann muss man einfach gucken, wen man als Sechsten mitnimmt. Ob es Chosen wird, ob es ein anderer tatsächlich wird, wird man dann sehen. Aber ich glaube, da gehe ich wiederum mit Rico, dass sehr viele Snaps, auch Passing Snaps oder Catches, Targets, tatsächlich auch auf zum Beispiel A-Chain oder sowas übergehen werden. Einfach, weil man es ein bisschen aufteilen will und weil man sich ja ein bisschen anders aufstellen muss. Tatsächlich ist unsere Offense ja relativ schnell dechiffriert worden. Aber Tobi brennt schon unter den Nägeln, dazu was zu sagen.
Nee, ich wollte nur eben kurz einwerfen, das mit Tyreek Hill, das ist so, dass ich, wenn wir ihn nächstes Jahr nach dem 1. Juni traden oder cutten, dass dann sich die Grenze verschiebt zwischen wir zahlen drauf oder wir kommen was wieder. Dass der nächstes Jahr schon noch nicht mehr bei den Dolphins ist, finanziell ist das nicht zu unterstützen. Das wird frühestens vor der Saison 2025 passieren. Also 2 Jahre muss er noch bei uns.
Ja, okay. Ich glaube halt, dass man aus ihm relativ viel rauspressen muss, damit sich das Ganze lohnt. Ich meine, wir haben ein 2-jähriges Fenster jetzt aufgemacht. Die Frage ist, ob alle Spieler innerhalb dieses 2-jährigen Fensters tatsächlich noch ihr hohes Niveau halten können. Und bei Tyreek Hill habe ich da einfach die Frage, weil das halt sehr, sehr schnell gehen wird. Genauso wie bei Xavier Howard, wenn wir über die Defense reden würden. Aber bei Tyreek Hill bin ich halt der Meinung, dass dann sehr schnell das Preis-Leistungs-Verhältnis gar nicht mehr, es kann sehr schnell sich kippen, dass es nicht mehr stimmt. Und deswegen wäre es dann vernünftig, viel aus ihm rauszukriegen und ihn dann quasi abzustoßen. Ich glaube aber wiederum tatsächlich, und das ist jetzt die andere Geschichte, dass man andersrum hingehen wird und versuchen wird, tatsächlich den Spielern mehr Ruhepause zu gönnen. Und deswegen werden wir wahrscheinlich auch Chosen mitnehmen. Auch wenn ich es nicht tun würde.
Okay. Ja, ich weiß es nicht so ganz. Ich lasse mich da ein bisschen überraschen. Und wir haben ja noch 2 Wochen in der Preseason, wo sich vielleicht ein paar Sachen rauskristallisieren. Aber ja, Tobi, also ich glaube, es gibt Positionen, die weniger diskutabel sind.
Da hast du sicherlich auf der einen Seite recht, auf der anderen Seite lass uns doch dann mit einer anderen Position weitermachen, wo du denkst, dass wir nicht diskutieren müssen.
Michael, möchtest du vielleicht? Oder bist du jetzt einfach so on the fly?
Und ich bin tatsächlich on the fly null vorbereitet. Das hätte ich normalerweise vorher schon gemacht.
Alles gut.
Tatsächlich, ich bin tatsächlich nur vorbeigekommen, um mich zu entschuldigen, dass ich euch nicht mal Bescheid sagen konnte, dass ich nicht kommen kann.
Ja, so geht das. Hier offene Kommunikation im Dolphins Drive. Ja? Wir lieben es. Aber was wir auch lieben, sind unsere Quarterbacks. Puh, diese Übergänge, die laufen schon wieder smooth. Ja, ich glaube, bei den Quarterbacks gibt's keine Diskussion.
Ich nehme Mike White mit.
Nice. Ja, Tua und Skylar Thompson werden wahrscheinlich auch dabei sein.
Und bist du dir sicher?
Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir mit 3 Quarterbacks in die Saison gehen.
Bin ich mir nicht.
100%. Nachdem, ja, was wir letzte Saison erlebt haben.
Es gibt ja eine Regeländerung in der NFL, dass man den dritten Quarterback so oft es nötig ist, nach oben ziehen darf, und er nicht dieser Beschränkung unterworfen ist. Deswegen bin ich mir nicht
dafür. Aber wie oft haben wir es gehabt, dass wir tatsächlich 3 Quarterbacks pro Spiel hatten?
Ja, du kannst ihn ja jedes Spiel aus dem Practice Squad hochziehen. Aber ich bin mir nicht sicher, dass der dritte Quarterback bei uns einen Platz im 53er Roster kriegt.
Ach, also das glaube ich aber schon, weil, also ich würde es nicht riskieren, den Spieler im Trainingscamp im Practice Squad zu haben, dass er dann von irgendwem anders aktiviert wird. Also das wäre mir gerade, also man kann über die Quarterbacks denken und es gibt wahrscheinlich einige, die besser sind, aber Mike White und Skylar Thompson haben zumindest ein bisschen NFL-Erfahrung, kann man jetzt so und so sehen, aber mir wäre es tatsächlich zu risikoreich, als dass ich Skylar Thompson ins Practice Squad setze und dann hoffe, dass niemand auf ihn zugreift. Weil dafür hat er gespielt und er ist günstig.
Das ist durchaus richtig.
Okay.
Also müsstest du dann natürlich an der einen oder anderen Stelle einsparen.
Was man ihm zu erwarten war, war ja auch nicht schlecht, ne? Also es war ja nie geplant, dass er ein Franchise-Quarterback ist, aber als Quarterback Nummer 3 hat er tatsächlich nicht schlecht performt.
Ja, natürlich. Aber was erwartest du von einem Third-String, Seventh-Round-Quarterback?
Also er hat besser gespielt als 7. Runde, finde ich. Tatsächlich.
Na gut, du könntest natürlich Brock Purdy dagegen halten. Aber ja, er hat vielleicht besser gespielt als gedacht, aber es ist ja trotzdem, war es vielleicht, wenn es gut lief, Second-String-Niveau und das bringt dich halt nirgendwo hin in den NFL, aber es ist zumindest ein Netz, was nicht allzu tief ist, also was du schlägst nicht ganz auf dem Boden auf. Aber interessant, Tobi, dass du dort mit 2 Quarterbacks gehst, also na, das ist mir zu risikoreich, muss ich
sagen. Das habe ich ja nicht gesagt, dass ich mit 2 Quarterbacks gehe. Ich sage nur, dass es darüber Diskussionen geben wird. Ob man das denn tun wird.
Okay, also.
Dass ich 3 habe, ist eine andere Frage.
Aber hast du 3?
Natürlich habe ich 3. Aber ja, also, man kann zumindest darüber diskutieren.
Ja, gut. Ja, ich sehe die Diskussion nicht ganz, aber ich verstehe, was du meinst. Aber gut, dann haben wir die Quarterbacks soweit auch abgehakt. Tobi, womit möchtest du denn dann weitermachen?
Ich würde gerne mit Tight End weitermachen, weil ich denke, dass da nur eine Personalie relativ diskutabel ist. Weil ich denke, mit Durham Smythe und Herrn Sorbert werden wir auf jeden Fall in die Diskussion gehen. Die Frage ist jetzt natürlich nur, ob wir dann Tyler Croft mitnehmen oder ob wir Elijah Higgins mitnehmen. Weil ich glaube, Tanner Connor ist da aus der Diskussion weitgehend raus. Und Julian Hill, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich zu wenig gesehen, dass ich den einschätzen könnte.
Okay, also ich habe halt 4 mit.
Ja, bei mir sind es 3.
Okay. Hast du Eric Sorbert raus?
Nein, ich habe Elijah Higgins mit rausgenommen, weil ich denke, dass er schon alleine von der Erfahrung her einen Nachteil gegenüber Tyler Croft hat und ihn das eventuell seinen Platz im 53er Roster kosten könnte.
Okay, ja, verstehe ich. Ich würde wahrscheinlich 4 mitnehmen. Also ich würde tatsächlich, wie gesagt, Elijah Higgins auch mitnehmen, alleine durch sein Skillset, was er mit sich bringt und dementsprechend. Ich meine, es ist ein Projekt, was wir mit ihm haben und er macht sich offensichtlich besser als das, was man ihm am Anfang gedacht hat. Das ist ja schon mal schön und dementsprechend, also ich glaube, dem wird das Spielen einfach viel, viel bringen und dementsprechend glaube ich auch, dass wir nicht wenige Snaps von ihm sehen werden. Also,
ja. Da muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, das war zum Beispiel der Roster-Spot oder das war der Spot, über den ich am längsten nachgedacht habe, ob ich jetzt 3 oder 4 mitnehme, was ich mit Higgins mache, Higgins und Croft, Higgins oder Croft. Also da habe ich am längsten drüber nachgedacht und war ich am meisten am Hadern mit meiner Offense-Roster-Prediction.
Ja, also verstehe ich schon, aber wie gesagt, ich hab 4 mit. Und dann passt das auch. Also, aber gut, da sind wir ja dann auch relativ d'accord. Und ja, wie gesagt, es stellt sich viel von alleine auf irgendwo. Man kann halt darüber, worüber wir diskutieren, ist ja eigentlich, wo man mal einen mehr oder einen weniger mitnimmt. Aber die Personalien sind die gleichen. Wenn wir von den Wide Receivern 5, dann ist das so und so. Wenn wir von den Titans 3, dann ist das so und so. Es ist ja, also, ja, schwierig. Ich glaube, die größte Diskussion werden wir jetzt vielleicht noch bei den Running Backs und bei der O-Line haben. Halb. Also ich sehe es halt bei den Running Backs. Lass es die Running Backs einfach mal machen.
Ja.
Also ich habe 5 mit, weil ich habe Alec Ingold mit dabei. Als Running Back, gut, sei gehüpft wie gesprungen. Raheem Mostert, Jeff Wilson, Devon A-Chain und Miles Gaskin. Das sind die 5 Running Backs, wo ich mitgehe.
Ja.
Und ich weiß, Selvin Ahmed, ich mag ihn auch gerne, aber ich glaube, er bringt nicht genug, um an den vorbeizukommen. Also das ist das, was ich glaube, selbst Miles Gaskin bringt da halt dann noch mal ein bisschen anderes Skillset mit. Und dafür haben wir halt Devon A-Chain dann geholt, relativ früh. Ja, ich glaube, das ist dann halt einfach die Personalie, die leider hinten am Ende den Roster nicht schaffen wird.
Sehe ich hundertprozentig genauso. Also da gehen wir völlig übereins. Ich habe mich auch für Gaskin entschieden statt Ahmed, weil ich Gaskin einfach auch vom Spielstil ein bisschen lieber mag als Ahmed. Und ich würde es ihm halt auch gönnen, dass er das Roster schafft. Und ich denke, er gibt dem Roster dann auch mehr, als es ein Seven Ahmed tun würde. Von daher, ich habe auch 5 und ich würde auch mit Gaskin gehen. Natürlich auch mit Mostert, Wilson, Ingold und A-Chain vorher. Klar.
Ja, wunderbar. Also so viel Einigkeit am Donnerstagabend, da ist ja schon mal was Schönes, ja. Gut, dann haben wir. Ja, also wie gesagt, es ist, also wir hatten ja in den letzten Jahren da deutlich mehr Diskussionen. Und gerade wenn du jetzt zu zweit bist, ist es manchmal ein bisschen nicht ganz so wild. Aber ja, es.
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass mich oder große Unterschiede hatte. Also, wie du schon sagst, die Hierarchie in der Offense ist relativ klar und der Leistungsabfall nach gewissen Spielern ist auch relativ deutlich. Ich denke, dass es da keine großen Diskussionen geben wird. Höchstens, wie du sagst, bei der einen Personalie nehmen wir den oder den.
Ja, also
hinten raus. Ja,
es ist halt, wie gesagt, es kann natürlich Überraschungen geben, aber ich sehe keine große Überraschung. Das ist halt das Thema. Also alles, was ich an Medien konsumiert habe, jetzt auch zum Camp, klar, der ein oder andere mal hier, mal da, aber puh. Also der Einzige, wo ich jetzt halt vielleicht sogar noch ein bisschen diskutieren würde und diskutieren könnte, ich fand, Chris Brooks hat ein unheimlich gutes Spiel gemacht gegen Atlanta. Ich glaube aber, es wird nicht reichen. Glaube ich einfach nicht, ja. Und das ist dann halt, ja, ich meine, wir können natürlich über viele, viele Spieler sprechen. Wir haben, gerade bei den Wide Receivers, bevor wir jetzt auf die O-Line eingehen, River Crawcroft ist zum Beispiel nicht damit bei Chris Coleman. Aber es sind halt alle Spieler, wo ich sage, die könnte man vielleicht, also man könnte einen Case für River Crawcroft aufmachen. Aber wenn ich mir diese 5 Spieler oder die 6 bei dir angucke, ja, ich sehe es einfach nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich 6 mitnehme, dass dann vielleicht ein Crawcroft over an Chosen steht. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich nehme keine 5 mit. Die Diskussion hätte Tobi vielleicht führen müssen, aber für Tobi war das zum Beispiel auch kein Thema. Das sind halt so, boah, das ist, finde ich, ganz, ganz schwierig und zeigt aber auch, wenn ich mir das jetzt angucke, also bis jetzt schon, das ist halt dann auch irgendwo dünn gestickt. Also ich sag mal, auf Running Back jetzt nicht so wild, aber wir haben über die Quarterback schon gesprochen. Das ist schwierig. Wide Receiver, da dürfen von unseren ersten beiden auch keine ausfallen. Tight Ends ist, ja, ich denke, da kann man noch durch. Aber wir haben kritische Stellen. Wenn die ausfallen, dann sieht es halt duster aus. Natürlich kann jetzt jeder sagen, ja, wenn Patrick Mahomes auch ausfällt, ja, das sage ich auch gerne, dann haben auch die Chiefs ein Problem. Aber das ist halt bei uns wahrscheinlicher, weil Tua hat mehr gefehlt als andere Quarterback. Aber gut, darüber wollen wir dann nicht so weiter jetzt im Detail noch sprechen. Wir alle kennen Verletzungshistorie von verschiedenen Spielern von unserer Seite. Und ich meine, wir haben es jetzt im Camp auch wieder mitgekriegt. Jalen Waddle, Cam Smith, Terron Armstead, Jalen Waddle. Ach, ja, Jalen Waddle. Aber den hatte ich schon genannt, sondern Jalen Ramsey. Ja, es ist halt so, dass Spieler sich verletzen. Und wenn sich unsere Externer verletzen, ist halt schwierig. Aber nichtsdestotrotz, Tobi, O-Line, wie viele Spieler hast du mit? Und wen hast du dabei?
Zählen, ich glaube, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, tatsächlich 9. Wobei ich noch einen 10. habe, wo ich mir bei Punkt 9 noch nicht ganz sicher bin. Das ist aber sicherlich auch das kontroverseste. Gehen wir es mal von hinten nach vorne. Ich habe sie nämlich auch von hinten nach vorne aufgeschrieben. Als Backups habe ich mit Kendall Lamb und Isaiah Wynn zwei Tackle, mit Robert Jones ein Guard und mit Dan Feeney einen Guard, der auch Center spielen kann. Und dann 4 der 5 aus der ehemaligen Starting, aus der Starting O-Line, Armstead, Williams, Hunt und Jackson. Und bei Liam Eikenberg bin ich mir nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der wackelt für mich tatsächlich. Ich würde ihn mitnehmen, wenn nicht noch was passiert und oder wenn er nicht noch in den Preseason-Spielen einen Leistungseinbruch bringt. Ich bin jetzt von Cedric Opoe jetzt auch nicht großartig überzeugt, aber wenn wir zum Beispiel dann tatsächlich auf Guard noch was machen und einen Dalton Reisner verpflichten oder so, dann wird es für Liam Eikenberg reichlich dünn werden. Davon gehe ich aus, dass der Erste ist, der dann hinten rüberfällt.
Ja, davon weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dass Eikenberg schon mehr oder weniger gesetzt ist. Also Terron Armstead, Eikenberg, Williams, Hunt, Jackson, das ist aktuell die Starting Line. Feeney Center Guard, Wynn Guard Tackle, Robert Jones Guard Tackle, weil der hat auch schon Tackle gespielt. Das war zwar nicht super schön, aber hat er gespielt, könnte er eingesetzt werden. Das sind jetzt 8. Und ich kann einfach nicht. Ich will Dalton Reisner bei uns haben. Ich habe ihn einfach hier auf dieser Liste stehen.
Ach, du hast ihn tatsächlich ins Roster genommen?
Ich habe ihn einfach ins Roster genommen.
Ja, sehr großartig.
Ich habe Chris Greer einen Mustervertrag schon zugeschickt für Dalton Reisner. Nein, also ich habe mich vorher noch mal ein bisschen informiert. Also ich weiß nicht, warum. Also ich denke, Dalton Reisner will noch zu viel Geld haben für einige Franchises. Er war jetzt bei den Vikings, wo er auch ganz gerne hin wollte wohl. Man hat einen Medical gemacht, man hat mit ihm gesprochen, man hat ihn nicht im Training getestet. Das bräuchte man nicht, so die Aussage der Vikings offiziellen. Aber er ist auch ohne Vertrag dort wieder weg. Und viele Teams, die Probleme auf der O-Line haben, da gab es noch ein, zwei Fanseiten von den Cowboys, die gesagt haben, hey, wäre doch jetzt für uns Dalton Reisner. Bei den Colts habe ich Dalton Reisner gelesen. Also es sind viele Teams im Gespräch und ich denke auch, wir sollten dazu gehören. Und ich habe Dalton Reisner einfach auf dieser Liste, ja. Und ja, weil dann die Optionen dahinter haben mich einfach nicht wirklich angesprochen, ne? Ich meine, na klar, wir haben Ryan Hayes in Runde 7 gedraftet dieses Jahr. Ja, ich denke, der wird vermutlich das Practice Squad machen. James Tunstall vielleicht auch das Practice Squad, ja. Keon Smith ist auch so ein Spieler, der war jetzt nicht schlecht in einem Preseason-Spiel, aber Practice Squad. Kendall Lamb, wenn überhaupt Practice Squad, ja. Ich die ganzen Spieler dort, das ist, ich weiß es nicht. Cedric Okbui, ja, war halt mal 2015 sogar ein First-Round-Pick. Aber hat sich halt auch nie wirklich gezeigt, dass er ein First-Round-Pick war. Das ist halt, also, schwierig. Ganz, 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 ganz schwierig einfach. Also, ich Ich weiß es nicht, Tobi. Ich weiß es einfach nicht.
Na, weil wir haben, was das angeht, eine Breite in der zweiten und dritten Reihe. Aber in der ersten Reihe, in der Starting-Reihe, haben wir halt mindestens einen, wenn nicht sogar zwei Spieler, die halt wackeln. Und ob wir uns das mit unseren Zielen und mit unserem Anspruch erlauben können, ist so eine Frage. Und der einzige, den ich sehe, wo man relativ gefahrlos dran käme, in Anführungszeichen, ist halt Dalton Risner, weil es gibt sonst nicht die Optionen, wenn uns nicht jemand irgendwie einen Tackle schenken möchte oder so, wie wir unsere O-Line vernünftig verbessern könnten, weil was wir in der Free Agency noch haben, ist nicht gerade so, dass ich sage, ja gut, die sind so viel besser als das, was wir haben. Ausnahme ist nur Dalton Risner und naja, du hast ihn ja schon auf deinen Roster Zettel geschrieben. Mal gucken, was eine halbe Stunde nach unserer Aufnahme noch passiert.
Ja. Keine Ahnung. Also ansonsten würde ich wahrscheinlich noch ein, ich weiß gar nicht, ob ich dann noch einen Wide Receiver mitnehmen würde oder einen Tackle oder sowas. Das müsste ich mir dann nochmal anschauen. Vielleicht würde ich tatsächlich Keon Smith mitnehmen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, aber insgesamt ist es halt wirklich, wirklich dünn besetzt. So, es ist halt, die zweite Reihe ist nicht stark. Und ich finde, das hat man auch beim Preseason, ja, es ist ein Preseason-Game. Trotzdem spielen diese Leute dafür ihren Roster-Spot und müssen alles geben. Ich finde, unsere zweite Reihe ist recht dünn besetzt. Wie geht's dir damit?
Also, ich finde, sie sind okay. Und das sagt auch schon alles darüber aus.
Ja, das, ja.
Ob ich mit einer okay zweiten Reihe in die Saison gehen möchte, wo von der O-Line bei uns gerade nicht ganz so wenig abhängt, ist so die Frage. Gerade wenn man jetzt heute nochmal schmerzhaft die Verletzungshistorie von Terron Armstead sich vor Augen gefühlt hat. Wobei ich sagen muss, dass der Left-Tackle-Spot durch Isaiah Wynn da noch einigermaßen gut verbackupt ist, aber danach wird's halt dünn. Wenn zwei ausfallen, haben wir schon ein Riesenproblem.
Ja, wobei, ja, ich, ja. Terron Armstead darf nicht ausfallen. Er wird ausfallen, aber er darf nicht ausfallen. Gut. Aber, ja, wie gesagt, also wir haben kritische Stellen in diesem Roster und dementsprechend müssen wir einfach mal sehen, ja, wie wir sie geschlossen bekommen, wenn was passiert. Was hast du denn noch auf dem Herzen, Tobi?
Naja, ich habe den Trade-Wunsch zu Rod Havens Team. Steen habe ich ja immer noch, aber ist jetzt nicht mehr so weit, dass ich sage, ich schreib den mit auf den Roster-Zettel drauf, aber naja, es ist schon arg dünne. Und man kann nur hoffen, dass die Verantwortlichen wissen, was sie da tun. Dass Mike McDaniel gerade in der Offense das Running Game ein bisschen besser einbindet, dass er Herrn Ingold besser einbildet. Das kam mir letztes Jahr noch ein bisschen zu wenig und dass sich das bei der Verteilung der Snaps so weit wieder zeigt, dass wir eben da nochmal eine andere Richtung kriegen, um Tua zu entlasten und nicht so arg abhängig von ihm zu sein. Die Dolphins sind abhängig von Tua Tagovailoa, das ist so. Nur kann man das Risiko und kann man das ein bisschen minimieren und ich hoffe, dass Mike McDaniel das tun wird. Aber wir sind mal gespannt, wie das Ganze ausgeht.
Das ist richtig. Wenn ihr da draußen Fragen, Wünsche habt zur Offseason, dann könnt ihr uns die natürlich auch stellen und lasst uns gerne wissen, was ihr von unserer Roster-Prediction haltet. Was haltet ihr davon richtig? Was haltet ihr davon falsch? Wo sind wir komplett auf dem Holzweg? Lasst uns das natürlich überall gerne wissen, überall da, wo es Podcast gibt. Das sollte jetzt aber noch keine Verabschiedung sein, weil ich habe dich noch nicht gefragt, Tobi, ob du noch irgendwas hast, worüber du unbedingt reden möchtest.
Hast du das nicht gerade getan?
Ja, ich weiß es nicht so. Ich habe mich da eigentlich nur auf die Roster Prediction bezogen. Ach so. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht gibt's irgendwelche Gossip News, die du noch loswerden willst.
Nein, ich will da sowieso generell nichts loswerden, aber es gibt tatsächlich da bei den Dolphins nichts.
Bei den Dolphins nichts. Eine Frage habe ich tatsächlich doch noch. Verlängern die Dolphins mit Christian Wilkins jetzt?
Verlängern die Dolphins mit Christian Wilkins? Ja. Jetzt? Nein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das kurzfristig noch was wird. Ich denke, das ist eher ein Projekt, was uns noch ein paar Wochen lang verfolgen wird. Weil da haben wir ja schon mal drüber geredet, das, was er wert ist und das, was andere Defensive Tackle bekommen haben in den Verträgen, können die Dolphins ihm nicht zahlen. Zumindest nicht in der mittelfristigen Planung der nächsten Jahre. Also das passt halt einfach nicht in die in das Salary Cap und in die Salary Cap Planung von Chris Greer rein. Und ich denke, oder ich könnte mir vorstellen, dass genau das der Knackpunkt ist, weswegen die verhandeln, dass die Aufstellung der verschiedenen Boni, der verschiedenen Jahre und der verschiedenen Cap-Hits Christian Wilkins noch nicht passt. Und dass es da immer ein Hin und Her gibt. Ich sehe aber nicht, dass man das kurzfristig lösen kann.
Ja, ich bin gespannt. Also da gibt es ja Tricks und Tipps. Tipps hat der gute Chris Greer bestimmt genug. Aber ich bin gespannt, ob man da was zusammenbasteln kann, was auch Christian Wilkins will. Weil da ist ja auch immer die Frage, ja, ein Spieler will immer das meiste natürlich rausholen. 100%. Ist auch richtig so. Und würden wir alle machen. Und natürlich, die Diskussion ist natürlich schwieriger bei einem, der schon Multimillionär ist, als bei einem, der vielleicht 20.000 oder 30.000 im Jahr verdient. Klar, verstehe ich auch. Und ist auch ein legitimes Argument. Die Frage, die sich halt da in diesen Bereichen stellt, gibt sich ein Christian Wilkins auch mit 3 Millionen weniger im Jahr zufrieden? Ja oder nein? Das sind so Fragen. Ja, gefällt es ihm in Miami so gut? Sieht er genug Perspektive, um zu sagen, yo, ich unterschreibe auch für 3 Millionen weniger im Jahr als das, was mein Marktwert vielleicht ist? Weil auch da retrospektiv gesehen sind Teams, die solche Spieler haben auf höchstem Niveau, vor allem Quarterbacks machen da natürlich richtig was aus. Und wenn die sagen, ich verzichte auf 10% oder so, was ich eigentlich wert bin, dann ist das viel. Und wenn Patrick Mahomes seinen Vertrag nicht upgradet, dann ist das, glaube ich, der größte Steal einer Franchise, die je passiert ist. Das kannst du aber auf vielen Positionen machen. Und Defensive Tackle ist unheimlich teuer geworden. Zu Recht, weil diese Position sich neu entwickelt hat, sich neu gefunden hat. Und Christian Wilkins ist einer dieser Vorreiter in dieser Position. Und ja, also das ist die Frage, die ich habe. Wenn er sagt, er ist mir ein bisschen weniger zufrieden. Ja, er muss am Ende seiner Karriere nicht 200 Millionen, sondern ihm reichen auch 150 verdient haben. Dann ist das vielleicht in Ordnung. Ja, muss man sehen. Bin ich gespannt, ob man sich dort einigen kann. Wunderbar. Haben wir zumindest da noch kurz drüber gesprochen, weil das ja aktuell so ein bisschen, weil Mark McDaniel ja gesagt hatte, dass man in Gesprächen ist. Deswegen wollte ich da deine Meinung nochmal hören, Tobi. Hast du denn darüber hinaus noch etwas, worüber du sprechen möchtest?
Es gibt jetzt Dolphins-technisch oder Football-technisch nichts, worüber ich mich noch auslassen müsste. Außer der Tatsache, dass ich heute meinen meinen Esther-Antrag für meinen Miami-Urlaub fertig gemacht habe. Aber das auch nur nebenbei.
Sehr schön.
Ich freue mich schon.
Das glaube ich dir. Ich muss noch mal gucken, weil berufliche Termine irgendwie jetzt dort überall sind. Und ich muss mal schauen, ob es sich für mich überhaupt ausgeht. Aber gut, das muss ich noch mal genau mit den Kollegen und Kolleginnen besprechen. Aber ja, sieht kritisch aus. Nichtsdestotrotz, wunderbar, haben wir das auch abgehakt. Wenn ihr Fragen zu Dolphins Trips habt, natürlich auch die könnt ihr uns stellen. Aber damit war es auch schon wieder gut für heute. Nicht ganz die 2 Stunden, aber das ist halt so, wenn man zu zweit ist, dann sind wir manchmal nicht selten auch unter den 2 Stunden. Mit Michael hätten wir wahrscheinlich jetzt insgesamt 2,5 gemacht, einfach weil die Diskussionen mehr gewesen wären. Aber ist ja auch mal ganz nett. Wir müssen auch langsam wieder reinkommen in die Saison. Und dementsprechend, ja. Hoffe ich, dass es euch auch so sehr gefallen hat. Mir hat es immer wieder viel Spaß gemacht. Wenn ihr uns unterstützen wollt, das geht natürlich über Patreon, wie der Andi. Danke da nochmal dafür. Und ansonsten folgt uns einfach überall da rein, wo es Podcasts gibt. Wir sind auf Twitter und vielleicht gibt es auch in den nächsten Tagen nochmal was anderes. Da bin ich gerade noch am Vorbereiten. Haben wir die letzten Wochen ja genug drüber gesprochen und inzwischen ist genug Wasser ins Land gegangen. Zeit ins Land gegangen? Was ist ins Land gegangen? Ich weiß es nicht. Aber irgendwas ist ins Land gegangen.
Wasser den Rhein runtergelaufen.
Ja, das auch. Aber es ist Zeit ins Land gegangen? Ich glaube, ja. Ne? Ja, gut. Ja, bei uns heißt es immer Wasser die Hase lang. Weil, ja. Aber gut, nichts da, das ist auch überall anders. Nichtsdestotrotz, vielleicht gibt's da noch was anderes, weil wir hatten ja über Reactions gesprochen. Ich bin euch da noch was schuldig. Setup steht soweit, aber schauen wir mal. Genau. Und wie gesagt, folgt uns überall da rein, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr inzwischen auch überall stellen. Wir freuen uns darüber. Ich bin bei Spotify immer noch so ein bisschen unschlüssig, ob ich manche Antworten einfach releasen soll. Also, ob ich die für alle einfach posten kann, weil eigentlich steht nichts Schlimmes drin. Vielleicht mache ich das 1-2 Mal. Wenn ihr da Bock drauf habt, kann ich da auch einfach Sachen öffentlich stellen. Weil ich denke, das ist nichts Schlimmes, was da drin steht. Und es ist eine Meinung dementsprechend. Wunderbar. Gut, und sonst, wenn ihr was habt, schreibt uns einfach über YouTube, Twitter, Spotify. Lasst uns Bewertungen da und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Thema. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.